Also unsere heutige Lehreinheit oder unser heutiger Abend wird sich mit den Ältesten befassen. Wir hatten ja zuletzt herausgearbeitet aus dem Neuen Testament, dass die Gemeinden des Neuen Testaments ausschließlich von einem Team von Ältesten geleitet wurden. Wir hatten uns da sehr viele Schriftstellen angeschaut. Älteste werden immer in der Mehrzahl genannt und Älteste werden eingesetzt durch Apostel. Jetzt ist es sicherlich so, nicht jeder von uns hier wird irgendwann Ältester sein, aber das Thema ist trotzdem wichtig oder interessant für euch alle, weil es letzten Endes die Grundprinzipien von biblischer Leiterschaft deutlich macht und auch die grundsätzlichen Anforderungen an Leiterschaft, wie es die Bibel sieht. Und wir müssen allgemein gesprochen unbedingt zurückkommen zu den biblischen Prinzipien über Leiterschaft, weil man hat unter den Gläubigen viel Methodik und Art und Weise aus der Welt übernommen und deshalb gibt es da viele Fehlentwicklungen. Die Prinzipien biblischer Leiterschaft unterscheiden sich grundlegend von denen in der Welt. Ich hatte auch darüber gesprochen, dass die Autorität von Leiterschaft im Wort Gottes aus dem Vorbild kommt. Und nicht in erster Linie, ob da eine gute Bildung da ist oder eine fachliche Qualifikation oder entsprechende Abschlüsse oder Referenzen, sondern es geht in erster Linie bei biblischer Leiterschaft um das Vorbild, um Charakter. Charakter ist wichtiger als Salbung. Damit möchte ich auch beginnen. Anforderungen an die Ältesten, man kann das auch allgemeiner nennen, Anforderungen an biblische Leitung. Da möchte ich nochmal die zwei zentralen Schriftstellen dazu lesen. Das ist einmal aus dem 1. Timotheus 3 und einmal aus dem Titus 1. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, da dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht des Teufels verfalle. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Die zweite Schriftstelle ist Titus 1 ab 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottesverwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehen, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem der Lehrer gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das sind schon zwei starke Schriftstellen. Ich möchte das nicht allzu ausführlich auslegen. Viele Dinge, die in den beiden Schriftstellen genannt sind, haben etwas mit einem vorbildlichen Lebensstil zu tun. Ein Ältester muss einfach jemand sein, der selbst das Ziel hat, nach dem Wort Gottes zu leben. Ein Ältester muss nicht eine fehlerfreie Person sein, der jetzt in allen Bereichen seines Lebens 100% hat. Aber ich bin der Meinung, dass grundsätzliche Dinge in Ordnung sein müssen und dass diese Person, die im Reich Gottes Leitung übernimmt oder Verantwortung übernimmt, selbst zum Ziel hat, nach dem geschriebenen Wort zu leben. Das halte ich für eine unabdingbare Voraussetzung, weil ein Leiter, der das nicht selbst zum Ziel hat, wird unmöglich andere dazu anleiten können. Wir bringen immer nur das in den Menschen hervor, für die wir Verantwortung übernehmen, was in uns selbst unsere ureigensten und tiefsten Überzeugungen sind. Also das Thema Vorbild hatten wir besprochen. Paulus hat da mehrere Schriftstellen gegeben, wo er konkret auch dazu aufruft, ihn als Vorbild zu nehmen. Also zum Beispiel Philipper 3,17: Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Oder 1. Korinther 4,16: Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Oder 1. Korinther 11,1: Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Also ein Jünger ist jemand, der Jesus nachahmt. Und ein Leiter ist jemand, dessen Lebensstil man auch nachahmen können sollte. In beiden Passagen wird genannt, dass der Älteste eine vorbildliche Ehe haben soll. Und das so als kleiner Einschub, deshalb bin ich auch der Meinung, weil es in beiden Schriftstellen so explizit genannt ist, Mann einer Frau, deshalb glaube ich, dass das Amt eines Ältesten nur für einen Mann in Frage kommt. Es gibt sicherlich Gemeinden und Gemeindesituationen, wo das jetzt aus dem Stand so nicht umzusetzen ist und wo Frauen auch in einer gewissen Weise Leitung übernommen haben, aber von der Ordnung aus der Schrift her sehe ich in dem Amt eines Ältesten definitiv nur Männer. Also die Treue zu seiner Frau, der Bereich Sexualität und Reinheit in diesem Bereich werden als Bedingung genannt. Das Ganze braucht natürlich auch Zeit. Deshalb müssen Leiter oder Älteste darauf achten, dass über all dem, wo sie dienen und dafür Zeit aufwenden, die Zeit für die eigene Familie, für die eigene Ehe genügend ist, damit die eigene Familie auch gesund sein kann. Ich habe also schon einige Pastoren getroffen, die halt dienen und dienen und dienen und Dienst über alles ging und Gemeindebau über alles. Und in manchen Gemeinden ist auch so eine extreme Mentalität, wo man den Anspruch erhebt, der Pastor hat dafür mich da zu sein, hat dies und das und jenes zu tun, bis dahin, dass der Pastor die Leute alle abholt vom Gottesdienst und danach wieder alle nach Hause fährt und auf dem Weg hin und zurück zur Versammlung noch die Instrumente im Auto hat, weil er der Einzige ist, der das große Auto hat. Also ich habe da schon interessante Dinge gesehen. Und bei all dem sitzt die Frau und die Kinder, wenn welche da sind, Abend, Woche für Woche, Monat für Monat alleine zu Hause. Also das ist, glaube ich, nicht im Sinne Gottes. Wenn da die Anforderung steht an einem Ältesten, dass er eine gute Ehe hat und wohlerzogene Kinder, dann muss er dafür Zeit haben und muss das auch selber so planen. Dann haben wir in diesen Schriftstellen auch diesen Vergleich, wer seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie will er der Gemeinde Gottes vorstehen? Das ist dieses Prinzip aus der Schrift, wer am Kleinen treu ist, wird über Größeres gesetzt. Deshalb halte ich das immer für schwierig, wenn geistliche Leiter, die mit unter Umständen große Gemeinden haben, selbst Ehescheidungen oder solche Dinge machen oder tun und dabei aber weiter eine Gemeinde leiten. Das halte ich also von der Schrift her für absolut unmöglich und ausgeschlossen, dass sowas geht. Wenn das dazu kommt, dass eine Ehe eines Leiters zerbricht, kann dieserjenige unmöglich weiter leiten. Also die Familie ist der erste Verantwortungsbereich. Und ich habe hier auch mal so ein schönes Zitat von Derek Prinz. Das schreibt er in dem Buch Ehemänner und Väter. Wer als Ehemann und Vater versorgt, hat aus der Sicht Gottes auf der ganzen Linie versorgt. Also Derek führt das so aus, dass das zweitens ist, ob die Person da noch einen starken oder erfolgreichen Dienst hat. Wenn man als Ehemann und Vater versorgt hat, hat man aus der Sicht Gottes auf der ganzen Linie versorgt. Also das ist in Bezug auf Leiterschaft enorm wichtig, dass die eigene Familie ein Vorbild ist. Ich hatte es, glaube ich, auch schon zuletzt erwähnt, dass hier der Anspruch steht, dass die Kinder gläubig sind. Und das wissen wir also aus dem Volksmund, dass die Pastorenkinder die Schlimmsten sind. Also in der Schrift ist es genau anders genannt. Deshalb steht ein Leiter in der Pflicht, die eigenen Kinder zum Glauben zu erziehen. Das ist aus meiner Sicht ist das keine Option sondern das ist das, was uns die Bibel aufträgt. Dann wurden noch andere Sachen genannt, nicht eigenmächtig. Das hat zu tun mit gehaltenen eigenen Ambitionen. Ein Ältestenteam ist immer ein Team von mehreren Personen, mehreren Männern. Und es ist absolut schädlich und zerstörerisch für ein Team, wenn ein Beteiligter eigenmächtig ist. Eigenmächtigkeit ist im Team ausgeschlossen. Deshalb ist es ja explizit genannt. Das bedeutet, das Team bespricht etwas und das Team fällt eine Entscheidung. Und dann wird einer des Teams die umsetzen. Und während der Umsetzung kann dann der eine sich das nicht anders überlegen und sagen, das mache ich aber jetzt doch so. Sowas ist absolut schädlich für ein Team. Ich erinnere mich an ein Beispiel, was ich in Russland miterlebt habe oder mir erzählt wurde dort und was da auch eine Klärung brauchte. Wir waren mit einem Ältestenteam zusammen, haben auch gelehrt dort über Tage hinweg. Und da kam eine Geschichte zutage, dass sie sich besprochen hatten, wie sie ihren überregionalen Gemeindeverband finanziell unterstützen. Und dann war da so eine Verbandsversammlung und einer der Ältesten wurde da als Abgesandter hingeschickt. Und weil dort zu der Versammlung das irgendwie dann anders war, hat halt dieser eine dann kurzerhand anders entschieden vor Ort, ohne Absprache. So etwas funktioniert nicht in einem Team. Das ist eigenmächtig. Deshalb wird das explizit genannt, dass ein Ältester nicht eigenmächtig sein darf. Darf nicht geheime Ziele verfolgen, darf nicht, wie das so zu DDR-Zeiten ja hart trainiert wurde, hier erzähle ich das, was die Herren wollen und wenn es soweit ist, mache ich dann eh, was ich will. Das ist ausgeschlossen in einem Ältestenteam. Es ist erwähnt, nicht jähzornig, das heißt, es braucht Geduld. Ein Ältester muss in der Lage sein, sich zu beherrschen, darf nicht schnell die Fassung verlieren und es gibt durchaus Anlässe, wo man die Fassung verlieren könnte. Nicht dem Wein ergeben, also einfach die ganzen Bereiche des Lebens sollen unter der Herrschaft Christi sein. Es soll nicht sein, dass im Leben eines Leiters Gebundenheiten stattfinden. Und Alkohol ist hier nur als Beispiel genannt. Es sollen auch keine Gebundenheiten sein in, was weiß ich, zu viel essen oder zu wenig essen oder Rauchen oder Drogen oder irgendwelche anderen Abhängigkeiten. Es soll einfach in allen Lebensbereichen, dass da die Herrschaft Christi da ist. Dann ist geschrieben, nicht ein Schläger. Nun denke ich, ist das eher weniger der Fall, dass Älteste jetzt doch mit den Fäusten auf jemand losgeht, obwohl ich das auch schon im Zentralasien hörte. Da war so ein Chaos in so einem Gemeindeverband, dass tatsächlich eine Abgesandtschaft von der Hauptstadtgemeinde dort mit den ortsansässischen Pastoren in eine Schlägerei geriet. Also so weit weg ist das nicht, wie immer das immer schien. Was dahinter auch gemeint ist, Älteste dürfen nicht gewalttätig sein, auch nicht mit Worten oder mit Drücke aufbauen, Menschen nicht zu irgendetwas zwingen oder mit Druck oder mit einschüchternder Art und Weise irgendwie das Regime führen. Das soll nicht sein. Es ist genannt, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, also die Liebe zum Geld darf es im Leben eines Ältesten nicht geben, weil Jesus ganz klar sagt, dass wir entweder den Mammon lieben oder ihn. Wir können nicht beiden Herren dienen. Und da wir dem Herrn Jesus dienen sollen, können wir nicht der Liebe zum Geld dienen. Und deshalb ist das hier auch so erwähnt, nicht schändlichen Gewinn nachgehend. Es darf hinter keiner Handlung eines Ältesten die Motivation sein, das zu tun, um dadurch reich zu werden. Klingt vielleicht für unsere Ohren ein bisschen abstrakt, aber schaut euch amerikanisches christliches Fernsehen an, da werdet ihr an... Wenn ihr da euch ein paar Stunden Zeit nehmt, wenigstens eine Person sehen, die nur aus einem einzigen Grund das Evangelium verkündigt, um Geld zu verdienen. Ganz große, namenhafte Leute geben Prophetien und du kannst bei ihnen Prophetien bestellen und je nach der Länge der Prophetie kostet die Geld. Das ist gängige Praxis. Das ist schändlichem Gewinn nachgehend. Dann ist aufgelistet gastfrei. Das bedeutet, dass Älteste einen transparenten Lebensstil haben und dass man, ja, dass die Wohnung eines Ältesten offen ist und dass man da kommen kann. Ich lese das nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung, weil ich das einfach hier so gut ausgedrückt finde zu dem Thema Anforderungen an die Person eines Ältesten. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen, er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein zu lehren. Er darf weder dem Alkohol verfallen sein noch zur Gewalttätigkeit neigen, muss freundlich und rücksichtsvoll sein und darf nicht am Geld hängen. Er muss sich in vorbildlicher Weise um seine Familie kümmern und seine Kinder zum Gehorsam erziehen und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. In Klammern, oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat, denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte das der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Motivation und Haltung eines Leiters. Apostelgeschichte 20, Vers 28, dieses bekannte Zitat, wo Paulus mit den Ältesten von Ephesus spricht: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Aus dieser Schriftstelle können wir entnehmen, dass die Gemeinde Gott gehört. Das ist Kapitel 20, Vers 28. Die Gemeinde gehört Gott. Es steht hier, er hat sie sich erworben mit dem Blut seines Sohnes. Das heißt, ein Leiter darf nicht agieren mit den Menschen in der Gemeinde, als würden sie ihm gehören. Ein Leiter muss immer wissen, dass er der Verwalter ist eines Eigentums, was jemand anders gehört. Deshalb muss der Leiter immer im Sinne des Besitzers verwalten. Das hat in zwei verschiedene Richtungen Auswirkungen. Zum einen bringt das sehr viel Respekt in die ganze Sache, dass es um Menschen geht, die Jesus gehören. Und zum anderen wird der Leiter Entscheidungen treffen, die Jesus gefallen und unter Umständen den Menschen nicht. Weil der Besitzer immer das Sagen hat. Alles muss geschehen, wie es der Besitzer sagt. Wenn diese Botschaft in unserem Land, in den Gemeinden angekommen wäre, dann hätten wir Erweckung. Dann würden die Gemeinden binnen von Tagen in Deutschland aus den Fugen brechen. Wenn das klar wäre in der Leiterschaft in unserem Land, dass wir ab heute jede Entscheidung treffen mit dem Kriterium unter der Überschrift, gefällt das jetzt Jesus? Wenn jede Leiterschaft ab heute nur noch so entscheiden würde, werden in wenigen Tagen explodierende Gemeinden. Der Segen würde herabgeschüttet in unvorstellbarem Maß. Aber der Großteil der Entscheidung wird gefällt. Ist das möglich? Wird das den Leuten gefallen oder wird die das vor den Kopf stoßen? Müssen wir da nicht auf den oder den Rücksicht nehmen? Bei uns war das aber noch nie anders. Das würde ich jetzt lieber nicht machen, weil dann die Gruppe in der Gemeinde das komisch findet. All solche Beweggründe. Es ist eins der Hauptdinge, wenn ich beschäftigt bin mit Leiterschaft oder irgendwelchen Konflikt- oder Problemsituationen, dass man überhaupt nicht auf dem Plan hat, wir verwalten hier etwas, was jemand anders gehört. Wie wäre es denn, wenn wir mal den Besitzer fragen, wie er das haben will? Wir können also nicht im Lobpreisteam jemand haben, der über Jahre hinweg ein Verhältnis zu einer Frau hat, ohne mit ihr verheiratet zu sein. Und die beiden wohnen über Jahre zusammen und alle wissen das. Also würden wir Entscheidungen treffen nach dem, wie es der Besitzer will, dann wüssten wir, dass das absolut ausgeschlossen ist. Das ist ein Beispiel von vor 14 Tagen, wo ich einen Anruf bekam und das stattfindet. Über Jahre lebt jemand aus dem Lobpreisteam mit einer Frau zusammen, sind nicht verheiratet, haben einen gemeinsamen Haushalt. Und die ganze Gemeinde weiß das. Und als man den Leitungen darauf ansprach, wurde sinngemäß geantwortet, dass das Was die Bibel über Unzucht schreibt, da ist nur gemeint das Verhältnis Jesus und der Gemeinde. Da geht es gar nicht um Ehe. Also die Gemeinde gehört dem Herrn und biblische Leitung hat das immer im Hinterkopf. Wir verwalten das Eigentum eines anderen. Das kostbare Eigentum, wofür Gott den höchsten Preis gezahlt hat, der im Universum überhaupt möglich war, nämlich mit dem Blut seines Sohnes. Es gibt keinen höheren Preis. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde und deshalb darf er sagen, wie er es will. Jesus darf sagen, das ist richtig und das ist falsch. Das ist Sünde und das segne ich und das verfluche ich. Jesus darf das sagen. Und biblische Leiterschaft wird sich nicht erlauben, irgendetwas anderes zu sagen. Wird sich nicht erlauben, davon abzuweichen. Also ich habe hier eine Menge Schriftstellen, die sagen, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Wer die notieren will, das Epheser 1, 22, 4, 15 und 5, 23. Und Kolosser 1, 18 und 2, 19. Das überspringe ich, dass wir die Zeit sparen. Alles Schriftstellen, wo geschrieben steht, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Epheser 1, 22, 4, 15 und 5, 23. Und dann Kolosser 1, 18 und 2, 19. Dann gibt es eine Schriftstelle 2. Korinther 11, 2. Da sehen wir Paulus seine Motivation. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Also Paulus gibt das Vorbild, dass biblische Älteste oder eine biblische Leiterschaft Menschen an Jesus bindet und dafür arbeitet, dass Menschen an Jesus gebunden sind, an Jesus hängen und ihm folgen. Das Gegenteil davon erwähnt Paulus dann in diesem Gespräch mit den Ältesten von Ephesus in Apostelgeschichte Vers 20, Kapitel 20, Vers 29. Also ein Vers nachdem, dass die Gemeinde Gott gehört und er sich erworben hat mit dem Blut seines Sohnes. Da geht es dann weiter. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Also es ist angekündigt schon von Paulus, dass in die Gemeinde Menschen hineinkommen, die er als grausame Wölfe bezeichnet und die Herde nicht schonen. Und wir können sagen, wir haben das erlebt. Das findet definitiv statt. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Und hier kommt die Motivation, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Ein Leiter, der eine richtige und gute Motivation hat, lebt und arbeitet dafür, dass die Menschen, die ihm anvertraut sind, an Jesus hängen und an ihn gebunden sind. Jemand, der selbstsüchtige Motive hat, will Menschen hinter sich herziehen, will Menschen abziehen, braucht Menschen für sich selbst, um sich größer zu fühlen, wichtiger, eindrucksvoller. Es gibt Leiter, die brauchen Menschen, um ihr Königreich, ihren Gemeindenamen, ihr Gebäude, ihr Ding groß zu machen oder bekannt zu machen. Und das ist nicht die Motivation, die uns die Bibel zeigt. Also daran erkennt man falsche Leiterschaft. An wen werden Menschen gebunden? Ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit. Mehrere Telefonate gehabt. Da ist eine Gemeinde und da war eine Person, die viel Freizeit geopfert hat, hat sich viel um Ausländer und Asylanten gekümmert, ist oft in solche Heime gegangen, hat dort evangelisiert und Leute sind dadurch auch zum Glauben gekommen und sind in die Gemeinde gekommen. Und es waren doch für die Gemeindegröße eine stattliche Anzahl von Leuten. Und die Frau war sehr, sehr aktiv und sehr bemüht und brannte dafür und lebte dafür. Und dann stellt sich heraus, dass die Motivation nicht die war, die Paulus hier als Vorbild gibt. Und dass da auch Schwierigkeiten dann auftraten in ihrer Familie. Und die Leitung hat das dann angesprochen und hat das versucht zu korrigieren und in Ordnung zu bringen. Und die Person war dann total beleidigt und ihr schätzt nicht meinen Dienst und das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das Ganze eskalierte, sie hat die Gemeinde auch verlassen. Und die Leute, die durch sie zum Glauben kamen, haben dann fast übereinstimmendes Statement abgegeben. Also wir werden hingehen, wo immer die Person hingeht. Und bei dem Satz bin ich sehr hellhörig geworden. Und da wurde offenbar, was die Person eigentlich getan hat. Vordergründig hat sie Menschen zu Jesus geführt und die kamen auch in die Gemeinde. Aber eigentlich hat sie die Menschen an sich und an ihre eigene Person gebunden. Auch durch ganz viel Hilfe und immer da sein, immer ansprechbar sein. Das ganze Thema Jünger machen bedeutet, wir helfen jemand anders, von Jesus zu empfangen, was er braucht. Wir spielen nicht für den anderen Gott. Und die Ältesten spielen nicht für die Gemeinde Gott. Und wenn jeder das dem anderen lernt und ihm dabei hilft, wie er selbst Gott erlebt und selbst von Gott empfängt, dann sind wir an Jesus gebunden. Und Paulus geht so weit, dass er das mit einer Verlobung gleichsetzt. Und zu dieser Zeit, in dieser Kultur, war eine Verlobung ein absolut verbindliches Versprechen auf die Ehe hin. Und Paulus bezieht sich da auf das Hochzeitsmahl, was gefeiert wird, wenn Jesus wiederkommt. Noch eine andere Schriftstelle, wo Jesus selber die Motivation zeigt, die Leidenschaft haben soll. Und zwar ist das aus Johannes 10, Vers 15. Und Jesus selber hat das 110% so gelebt und hat danach gehandelt. Johannes 10, Vers 15. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Also, erstens, der Vater sollte mich kennen und ich sollte den Vater kennen. Das sagt etwas aus über eine lebendige Beziehung. Ihr habt sicher die anderen Schriftstellen so im Hinterkopf, wo Leute auftreten und sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen dies und das und jenes getan. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Was auch nochmal bestärkt, Dinge im Namen Jesus zu tun, ist das eine. Aber ihn zu kennen, ist etwas anderes. Und hier, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Biblische Leidenschaft braucht eine lebendige Beziehung zu ihm. Und diese Beziehung soll stark sein, soll lebendig sein und sie soll nicht nur davon angefüllt sein, zum Zweck zu dienen, eben Leiter sein zu können. Und dann, ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist die Haltung oder die Motivation eines biblischen Leiters. Und Jesus hat das im wahrsten Sinne des Wortes getan für uns. Biblische Leiter geben ihr Leben hin für ihre Gemeinde. Das bedeutet, sie sind allem Ehrgeiz und aller Ruhmsucht und Selbstsucht gestorben. Deshalb soll auch kein Neubekehrter schnell in den Ältesten ankommen, damit er nicht irgendwie auf diese Position oder auf den Titel sich was einbildet und damit vom Teufel zu Fall gebracht werden kann. Wir gehen weiter. Aufgaben von Ältesten. Ich denke, die wichtigste Aufgabe ist, dass sie vor dem Herrn stehen, vor dem Herrn sind, dass sie eine starke Beziehung zum Herrn haben und dass dadurch alle ihre Bestätigung oder ihre Annahme oder ihre Sicherheit vom Herrn kommt. Als Ältester braucht man regelmäßig die Erfahrung, dass Gott da ist und dass Gott einem angenommen hat und dass Gott Liebe gibt und dass Gott aufbaut und dass Gott tröstet. Es wird immer schwierig bei aller Art von Leiterschaft in einer Gemeinde oder im Reich Gottes, wenn der Leiter oder auch die Frau, die leitet, ihre Annahme oder ihre Wertschätzung oder ihre Zustimmung von Menschen holt. Oder aus diesem Dienst, oder aus diesem Titel, oder aus dieser Funktion. Dann wird es immer schwierig. Das ist immer der Beginn von Problemen. Das hat ganz, ganz viel mit Sterben zu tun. mit grundsätzlich gestorben sein und einem fortwährenden Sterben, weil wir in unserer alten Natur extrem so angelegt sind, uns von unseren Mitmenschen Annahme und Anerkennung zu holen. Das soll bei einem biblischen Leiter nicht so sein. Also Älteste brauchen das, im Herzen gesättigt oder gefüllt zu sein vom Herrn. Was bedeutet, dass sie regelmäßige Zeiten mit dem Herrn haben, im Wort lesen und so weiter. Zum anderen gibt ihnen das Schutz, Schutz vor Verführung, Schutz davor, auf irgendwelche Abwege zu kommen, in irgendwelche falschen Lehren hineinzukommen. Es gibt ihnen Schutz, dass sie nicht erpressbar werden. Es gibt ihnen auch Schutz vor Menschen, die Leiter auch versuchen, für ihre selbstsüchtigen Ziele zu missbrauchen. Jesus gibt uns auch darin ein Vorbild, was die Beziehung zum Herrn angeht oder in dem Moment Jesus zum Vater und wie er aus dieser Beziehung heraus gelebt hat. Zum Beispiel Johannes 5, 19, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Oder Johannes 14, 31, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Oder Johannes 12, 49, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Also die Hauptaufgabe der Ältesten ist, vor dem Herrn zu sein und Zeiten von Anbetung und Lobpreis und Gebet zu haben für die Gemeinde und in diesem, in der Gegenwart Gottes sein, dort fallen die Entscheidungen, dort werden die Weichen gestellt, an diesem Ort wird regiert, von dort aus wird Herrschaft ausgeübt. Und das bedarf enormer Disziplin und ein so ständig gegenseitiges Ermahnen, wenn dann auch die Aufgaben zunehmen und es, wenn man sich trifft, viele, viele Dinge zu besprechen sind und zu entscheiden sind. Und wir sind gerade in so einer Phase, wo wir ja in vielerlei Kampfplätzen tätig sind, Umbau, rechtliche Geschichten, Ordnung der Mietgeschichten, Ordnung von dem ganzen Objekt, verschiedene Gemeindefragen. Jeder von uns Führern bringt lange Listen mit zu unserem Treffen, was besprochen entschieden werden muss. Und es braucht echte Disziplin und gegenseitiges Ermahnen. Erst werden wir den Herrn anbeten und auf ihn schauen. Egal, wie groß der Berg ist, was es auch noch zu klären gilt und was auch wichtig ist. Also das ist immer der Beginn vom Ende einer Leiterschaft, die wirklich geistlich erfolgreich sein will. Wenn sie erlaubt, dass die Probleme und die zu klärenden Dinge auf die erste Stelle rücken, dann wird es in kurzer Zeit extrem anstrengend. Älteste stehen vor dem Herrn, das ist die oberste Priorität, das ist das A und O. Und das kann oder soll auch in Teilbereichen der Gemeinde, wo es kleine Leitungsteams gibt für verschiedenste Dinge, soll das genauso gelebt werden und soll das genauso stattfinden. Eine Leiterbesprechung sollte auf keinen Fall, wie ich das von früher aus meinen lutherischen Kirchenzeiten her kenne, ein Diskussionsabend sein, wo man 6 Mann im Raum hat, 8 Meinungen, 9 wissen es besser, dann ist es kurz nach um 12, du bist todmüde, es ist nichts entschieden und du bist frustriert und gehst nach Hause. Und der Grund ist, dass wir uns treffen und mit solchen Dingen anfangen und uns die Köpfe heiß reden und der Besitzer und der Chef des Ganzen irgendwie an der Seite steht und sagt, ja Leute, ich würde euch gerne eine Lösung geben, aber ich möchte bitte gefragt werden. Wie gesagt, es bedarf enormer Disziplin. Noch vor ein paar Jahren war ich der Annahme, das geht leichter. Aber es geht, es ist möglich. Und es ist für mich persönlich eine enorm wichtige Erfahrung. Wir treffen uns ja absolut regelmäßig jede Woche. Vor dem ganzen Berg von zu klärenden Dingen und auch sehr unangenehmen Sachen zum Teil, dass wir vorher wirklich gebetet haben, gesungen haben, Gott angeschaut haben und der Heilige Geist einfach die Möglichkeit hat, alles wieder in die richtigen Größenverhältnisse zu bringen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Sonst kann es ganz schnell sehr frustrierend sein, auch alles. Aber das soll in jedem Leitungsbereich so sein, überall, wo es Leitungsteams gibt, wenn man sich trifft. Das Erste, wir reden mit dem Besitzer. Wir kümmern uns um den, der der Chef ist. Wir hören, was hat der Chef zu sagen. Ich meine, in jeder großen Firma ist das klar. Ich kann mich erinnern, wo ich noch im Großhandel war. Ich war ja dort auch in der Leitungsebene. Da war das dann so krass, wer zu spät kommt, zahlt erst mal 10 Mark. Damals war noch D-Mark. Damit war das zu spät kommen gelöst. Und dann war klar, wenn der Geschäftsführer in diese Besprechung kommt, dann hat er das Sorgen und dann werden Probleme geklärt und er sagt dann, wie es läuft. Das ist also in der Geschäftswelt ist das ziemlich klar. Und so sollte es auch in dem geistlichen Bereich sein, dass wir zuerst zum Herrn kommen mit all dem. Und das ist enorm ermutigend, tröstend. Man weiß wieder, Gott ist da und Gott hat die Kontrolle und durch diese Zeit von Anbetung und Gebet kommen Lösungen, werden Dinge sofort klar und der Heilige Geist ist da und lenkt dann auch die Gespräche, die danach kommen. Das ist die erste Aufgabe der Ältesten. Dann ist es auch eine Aufgabe, wie wir auch in diesen beiden Schriftstellen ganz am Anfang hatten, zu lehren und zu leiten. Lehrfähig verwendet hier die Bibel das Wort. Oder Titus 1,9 mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also ich denke, dass Älteste eine Liebe zum Wort haben müssen und dass sie Zeit zum Lesen des Wortes verwenden, damit sie in der Lage sind, das Brot des Lebens auszuteilen. Ich glaube nicht, dass jeder Älteste im absolut gleichen Maße in der Lage sein muss, über sämtliche Themen der Schrift oder über viele Themen lehren zu können, im Sinne eines Lehrers. Aber ich glaube, die Anforderung, die an jedem Ältesten steht, ist, grundsätzliche Dinge des Glaubens erklären zu können. Es geht hier also nicht um die ausgefeilte Lehre, es geht hier nicht um Theologie oder um rhetorische Fertigkeiten, sondern es geht darum, dass man das Brot des Lebens austeilen kann, dass man das Wort weitervermitteln kann, so dass es geistlich eine Substanz hervorbringt. Deshalb bin ich der absoluten Überzeugung, dass es für das Ältestenamt dieses vor dem Herrn sein braucht, dass es Charakterformung braucht, dass es Vorbild braucht, weniger theologische Abschlüsse. Noch zumal wir ja in unserem Land über weite Strecken von sämtlichen theologischen Ausbildungen lebendiger Glaube zersetzt und zerstört wird. Durch diese kritische Theologie und Dinge, die gelehrt werden, die dem Herrn ein Gräuel sind. Also von daher, Bibelschulabschlüsse oder Diplome oder alles andere sind für mich von ganz geringer Bedeutung, wenn wir von einem Ältesten sprechen oder von jemandem, der Leitung und Verantwortung im Reich Gottes übernimmt, sind die Anforderungen, dort ist da eine starke Beziehung zum Herrn, ist da Ordnung in seiner eigenen Familie, liebt diese Person das Wort, hat diese Person sich mit ihrem ganzen Leben der Sache Gottes verschrieben, mit Haut und Horn, ist in dieser Person etwas, wie Jesus gesagt hat, ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist das, worum es geht. Ob da ein Diplom von irgendeiner theologischen Fakultät an der Wand hängt, halte ich für ziemlich bedeutungslos. Ja, Älteste richten natürlich ihr eigenes Leben am Wort aus. Und das auch kontinuierlich, weil ich überzeugt bin, dass wer sich nicht selber unter die Autorität des Wortes stellt, der hat auch nicht wirklich Vollmacht und Befähigung, daraus zu lernen. Also wer der Meinung ist, für mein eigenes Leben gelten andere Maßstäbe, als was ich die anderen lehre, das wird nie glaubwürdig sein oder es wird nie Kraft haben. Aus den Schriftstellen können wir entnehmen, dass Älteste die Verantwortung haben für die Lehre in der Gemeinde. Das beinhaltet für mich auch, dass Älteste verkehrte Lehren auch als solche benennen dürfen und müssen. Danke. Und dass da verkehrte oder eigenartige Bücher auch als solche benannt werden müssen. Und dass eine Gemeinde solche Anweisungen oder solche Maßgaben der Ältesten auch respektiert. Ich erinnere mich vor Jahren an ein Gespräch mit einem anderen Leiter Und es ging um ein Buch, was wir für verkehrt einstuften und für gefährlich. Und da war so im Gespräch, ja, also wenn ich da jetzt vor der Gemeinde davor warne, dann waren die erst neugierig und kaufen das erst recht. Das ist weit weg vom neutestamentlichen Standard. Die Ältesten haben die Verantwortung für die Lehren der Gemeinde. Das bedeutet, jemand in der Gemeinde kann nicht sagen, ich finde die Lehre aber gut. Wenn der Älteste oder die Ältesten sagen, diese Lehre ist falsch, wir sehen von der Schrift her, dass diese Lehre verkehrt ist. Und die Zeit von kranken Lehren hat schon begonnen und die schreitet rasant fort und es werden noch absolut kranke Lehren in Umlauf kommen. Die Bibel kündigt das ganz klar an. Paulus schreibt das an Timotheus, dass in der letzten Zeit man sich Lehren anhäuft, wonach ihnen die Ohren kitzeln. Immer aktueller. Da gibt es immer mehr Bücher darüber, über das Geben im Reich Gottes und dass das Zehntengeben Krampf ist und Schnee von gestern und Gesetz und was weiß ich nicht alles. Und dass das alles gar nicht mehr braucht und dass das ja Druck ist und das 10% Christentum ist nur ein Beispiel, wo man klare biblische Dinge demontiert. Und viele Leute finden das gut, weil die Ohren danach kitzeln. Weil es schön ist, von jemand bestärkt zu werden, nicht treu geben zu müssen. Vor kurzem hatte ich ein Telefonat, wo mir jemand vorrechnete, wie viel Prozent die früher, wenn die einen Zehnten gegeben hatten, noch zum Leben haben und wie viel Prozent wir heute haben. Und wie viel Prozent man noch vor 20 Jahren für Miete ausgeben musste und wie viel jetzt. Und soll ich denn da immer noch einen Zehnten geben? Und ich muss ehrlich sagen, das Zehntengeben ist kein Gesetz, wo Gott dich dazu zwingt. Aber der Umgang mit Geld ist ein ganz klarer Ausdruck, daran kannst du ablesen, wie du zu Jesus stehst. Also das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch viele andere Dinge, wo schon die Entwicklung begonnen hat, dass ganz klare Werte und Maßgaben des Wortes Gottes demontiert werden. Und die Ältesten haben die Verantwortung, verkehrte Lernen als solches zu identifizieren und zu sagen, dieses Buch ist verkehrt. Aus diesem Buch spricht ein anderer Geist als der Geist Gottes, den wir kennen. Dieses Buch ist hier verboten. Diese Verantwortung muss wahrgenommen werden. Das ist ein weiterer Punkt, warum viel Chaos ist in den Gemeinden. Weil jeder jedes Buch bestellt und irgendwelche wunderbaren Ideen aus Büchern mitbringt und die dann irgendwie versucht auch zu etablieren. Weitere Aufgaben von Ältesten sind ermutigen und fördern. Das Ziel ist, wie ich schon erwähnte, bei den ganzen Diensten und Ämtern, dass die Gläubigen ausgerüstet werden. Und natürlich ist das ein Ziel der Ältesten, dass die Leute in der Gemeinde ihre Berufung entdecken und auch in sie hineinkommen. Nun ist es nicht so, dass die Ältesten die Verantwortung den Gläubigen abnehmen können. Es ist jedem Kind Gottes seine eigene heilige Pflicht, kontinuierlich danach zu suchen und zu forschen, was will der Herr in meinem Leben tun, was hat der Herr für mich geplant und wie will Gott durch mich andere Menschen segnen. Es ist jedem, der von neuem geboren ist, seine Pflicht, danach zu suchen und entsprechend zu handeln. Aber die Ältesten sollen einen Raum geben, und die Ermutigung und die Unterstützung und die Forderung, dass dieser Raum, da Schritte zu gehen, auch da ist. Also das ist das Gegenteil von, ich bin hier der Leiter und keiner wird jetzt hier irgendwie an mir vorbeikommen. Ich bin hier der, der predigt und von daher braucht ihr kein anderer zu predigen, weil was ich euch zu sagen habe, das reicht euch allen. Das ist das Gegenteil davon. Also Älteste sollen das unterstützen und die Gläubigen darin fördern, in ihre Berufung zu kommen. So hatten wir in der Vergangenheit auch verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen für Leute von uns in unterschiedlichste Richtungen, wo wir sehen, da ist eine Berufung da und wir wollen es unterstützen und wir bestärken das und geben dem Ganzen einen Raum und auch einen Schutz. Die Pläne Gottes sollen in dem Leben des Einzelnen zur Erfüllung kommen. Die Leute sollen geistlich wachsen, an Reife zunehmen, an Erkenntnis des Willens Gottes. Älteste sollen einen Platz bieten, wo Sicherheit ist, wo gelernt und geübt werden kann und wo man Fehler machen darf. Biblische Älteste freuen sich am Erfolg und am Wachstum ihrer Gemeindeglieder. Fühlen sich dadurch nicht bedroht oder irgendwie überrumpelt. Es ist ähnlich wie beim guten Trainer oder bei einem guten Lehrmeister. Ein Trainer freut sich, wenn der Sportler super Leistungen bringt und der Sportler auch dafür Lohn oder Erfolg hat. Ein guter Trainer wird sich darüber freuen und wird nicht frustriert sein, dass jetzt sein Sportler irgendwie gut ist. Und ein Lehrmeister im Handwerk wird sich freuen, wenn der Lehrling das gut macht. Philipper 2,1, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, ein herzliches Mitleid und Erbarmen das erwägt. Das ist ein Gebet, was wir immer wieder beten, dass der Herr uns als Älteste fähiger macht, dass wir andere fördern oder stärken oder voranbringen können. Dann ist natürlich weitere Aufgaben von Ältesten das Hüten, Dienen, Helfen, habe ich das mal überschrieben. Das haben wir im 1. Petrus 5, 2. Da schreibt Petrus, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, wie ich vorhin sagte, also entsprechend, wie der Besitzer das will. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte, nämlich Jesus, offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Also das Wort für hüten ist poimonoino, also so ähnlich. Und das umfasst die Pflicht eines Schafhirten. Also das kann man mit führen, bewachen, tragen der schwachen Lämmer, Fürsorge, leiten zum Futter übersetzen. Also eine Gemeinde soll ein Ort sein, wo schwache, kranke oder verwundete heil werden. Der Dienst des Hirten ist enorm wichtig und ich glaube, dass eine Gemeinde mehr Hirten braucht als Älteste. Hirten sind die, die in der Gemeinde darauf achten können, dass keiner zurückbleibt, dass niemand auf der Strecke bleibt. Dann möchte ich noch was lesen von Jesus, wo wir nochmal sehen, das biblische Verständnis von Leiterschaft ist völlig anders als weltliche Normen oder was wir in unserer Gesellschaft kennen. Matthäus 20, Vers 25. Jesus rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Paulus beschreibt das dann von sich auch im Kolosser 1, 23. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, die ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Und dann Vers 24 kommt nochmal am Ende. Ihr Diener, oder ich lese doch mal den Vers 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden. Nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist. Biblische Leiterschaft hat eine dienende Haltung. Das ist nicht die Haltung, ich bin der Chef über alle und jetzt kann ich den allen sagen, wo es lang geht und keiner darf mir was sagen, weil ich bin ja jetzt der Chef. Jetzt kann ich machen, was ich hier will. Das ist das Gegenteil. Paulus sagt, ich bin der Diener geworden. Und Jesus sagt es auch so. Es wird nicht so sein wie in den Nationen, sondern wenn im Reich Gottes jemand groß sein will, soll er der Diener sein. Also der Diener hat seinen Herrn im Blick und die Ziele seines Herrn sind ihm wichtig. Weitere Aufgabe von Ältesten ist zu herrschen und zu regieren. Nun hatten wir gerade in 1. Petrus 5 gelesen, wer aufmerksam zugehört hat. Da steht, die über ihren, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen. Trotzdem ist es die Aufgabe von Ältesten zu herrschen und zu regieren. Das möchte ich auch noch ein bisschen genauer erklären. Deshalb unterscheide ich das Amt eines Ältesten in der Gemeinde mit den Gaben von Leitungen. Ihr erinnert euch, wir hatten uns Gaben angeschaut aus dem 1. Korinther. Und bei den Aufzählungen von Gaben wurden auch Gaben von Leitungen erwähnt. Und ich bin auch überzeugt, dass auch Frauen diese Gabe von Leitungen haben können. Und jemand, der die Gabe von Leitungen hat, wird bei einer Zusammenkunft, wenn irgendwas besprochen oder irgendwas geregelt werden muss, ohne Anstrengung automatisch der sein, der einen Plan hat und irgendwie den Lösungsansatz, wie es auch am Ende dann wird. Das hat was mit Gaben von Leitungen zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Das gibt es auch in der säkularen Welt. Wenn jemand, der dementsprechend begabt ist und da kommt in den Raum, dann wird das sofort klar, jetzt geht's da lang. Auch wenn die Person nicht rumbrüllen muss, ich bin der Chef. Das hat was mit der Gabe von Leitungen zu tun. Die ist auch enorm wichtig im Reich Gottes. Aber das ist zu unterscheiden von dem Amt des Ältesten. Älteste herrschen und regieren. Das heißt, da ist Regierungsgewalt. Und Älteste regieren, wie ich vorhin sagte, durch das Stehen vor dem Herrn. Es gibt also oftmals Zeiten, wenn wir miteinander beten, wo wir im Gebet finstere Festungen angreifen, Entwicklungen, wo wir sehen, die sind nicht gut, Dinge geschehen in der Gemeinde, Situationen liefen ab, die nicht gut sind, wo wir spüren, da ist einfach die Finsternis am Werk und wir sind im Gebet dran und attackieren diese Dinge und fechten dort eine Schlacht im geistlichen Bereich. Und das muss getan werden und das ist etwas, was die Ältesten tun. Es ist ihre Pflicht, vor dem Herrn zu sein und im Gebet Herrschaft auszuüben. Wir haben schon Zeiten gehabt, wo wir im Gebet ausgesprochen und ausgerufen haben, wie die Situation sich zu verändern hat, nämlich entsprechend dem Willen Gottes. Und wenn da Entwicklungen sind oder Vorkommnisse gewesen sind, wo wir sehen können, dass da die Finsternis am Werk ist, dann treten wir an und sagen der Finsternis, dass sie zurückweicht aus der Gemeinde. Das ist ein wesentlicher Teil, wie Leitung geschieht. Älteste machen vom Heiligen Geist geleitete Proklamationen. Also ich meine damit nicht blindwütig irgendwie Bibelstellen loslassen auf Situationen, weil vielleicht das Wort in der Bibelstelle auch vorkommt. Ich meine damit, es gibt Momente im Gebet, wo wir das aussprechen, was Gott ausgesprochen haben will und wo dieser Ausspruch dieselbe Kraft hat, als hätte Gott es selbst gesprochen. Und zwar genau die Kraft, die in der Schöpfung war, wo Gott gesprochen hat, es werde Licht. Ich hatte mal vor einiger Zeit drüber gelehrt, ich weiß nicht, ob ihr das schon da wart, über die Gabe des Glaubens. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir in bestimmten Momenten vom Heiligen Geist geleitet Aussprüche machen, die haben dieselbe Kraft, als hätte Gott in dem Moment gesprochen. Und die gesamte Schöpfung, alles was wir sehen, ist durch das gesprochene Wort in Existenz gekommen. Gott hat gesprochen und in dem Moment war es da. Das ist das Ultimative an Gott. Da gibt es keinen zeitlichen Versatz. Wenn Gott was ausspricht, ist das in dem Moment in Existenz. Also da kriegst du ein Gefühl, was ein Gott ist. An dieser Macht. Und in homöopathischen Dosen haben wir das erlebt, dass in bestimmten Situationen vom Geist geleitet wird, Dinge gebetet haben und die sind genau so geworden und Situationen haben sich genauso verändert. Das ist Aufgabe der Ältesten. Gemeinde wird gebaut durch das vom Heiligen Geist inspirierte gesprochene Wort. Also in solchen Zeiten werden Situationen verändert, Vision kommt und der Feind wird vertrieben. Alles, was in der Gemeinde wachsen soll, was sich verändern soll, kommt durch das vollmächtige Gebet der Ältesten in Existenz. Das hat was mit der Regierungsgewalt zu tun. Dann haben wir diese Stelle 1. Petrus 5, dass die Ältesten die Herde Gottes hüten sollen, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen. Und das meint, Älteste dürfen nicht Zwang oder Druck auf Menschen ausüben. Älteste dürfen nicht mit Einschüchterung arbeiten oder mit Drohungen. das Wort nicht über ihren Bereich herrschen. Das Wort herrschen, da steht im Urtext das Wort katakyrieu, das griechische Wort. Und das wird übersetzt mit beherrschen oder bezwingen. Und das ist genau das Wort, was in Matthäus 20, 25 vorkommt, was ich vorhin gelesen habe. Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und Gewalt gegen sie üben. Und dieses Wort, die Regenten der Nationen sie beherrschen, dieses Wort beherrschen ist dieses Wort, was hier verwendet wird im Urtext. Oder in Markus 10, 42 ist es auch dasselbe Wort im Zusammenhang mit den Regenten der Nationen und den Großen, die Gewalt üben. Und die Bibelkundigen unter euch, denke ich, kennen die Geschichte aus Apostelgeschichte 19, wo dieser dämonisierte Mensch auf diese falschen Beschwörer losgeht. Die dachten, sie können Dämonen austreiben. Und diese Menschen überwältigt. Und an dieser Stelle wird dasselbe Wort im Urtext verwendet. Also, daraus können wir schlussfolgern, diese Stelle 1. Petrus 5, 2, wo steht, nicht als die, die über euren Bereich herrschen, meint hier ein Beherrschen oder Bezwingen oder Überwältigen mit der eigenen Kraft oder eigener Gewalt. Und das dürfen biblische Leiter nicht tun. Das habe ich leider einige Male sehen müssen, dass Leiter oder Pastoren mit Einschüchterung Leute richtig in Schach halten und in Angst und Schrecken versetzen, um sie zu irgendwas zu bringen. Älteste dürfen nicht manipulieren, dürfen nicht einschüchtern, dürfen nicht zwingen. Das ist ein starker Satz, mal vom Hartwig Henkel. Biblische Älteste gebrauchen ihre Autorität nicht, die Unwilligen willig zu machen, sondern die Willigen zu leiten. Das ist ein ganz starker Satz. Nachfolge oder Jüngerschaft ist freiwillig. Jesus gibt uns auch darin ein Vorbild. Es gibt da diese Situation, wo Jesus seine Jünger lehrt. Das ist Johannes 6, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Also Jesus war auch sehr, sehr offen und klar und nannte das Ding beim Namen und sagte, es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da hatte Jesus sich doch erlaubt, ihnen ihren Glauben abzusprechen. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da gibt Jesus ein Vorbild, wie freiwillig alles im Reich Gottes ist. Jesus hat nicht den Zwölfen dann Gas gegeben und gesagt, also wenn ihr noch geht, aber dann bricht es ja zusammen. Und ihr habt doch gesehen, dass die jetzt alle gegangen sind. So war Jesus nicht. Er hat sie offen gefragt, wollt ihr auch weggehen? Jünger zu sein, ihm nachzufolgen, ist eine freiwillige Entscheidung. Die Schwierigkeit ist, dass viele nicht verstehen, dass wenn wir einmal die Entscheidung getroffen haben, ein Jünger sein zu wollen, dass wir dann nicht mehr leben können, wie wir wollen. Das ist oft das Missverständnis in dem Ganzen. Also wir haben die freie Entscheidung, will ich Jesus nachfolgen oder nicht. Wenn wir das einmal entschieden haben, heißt es, wir haben entschieden, wir leben nach den Ordnungen Gottes. Und das bedeutet, wir können nicht mehr leben, wie wir wollen. Also in der Gemeinde ist jeder willkommen, der sich verändern lassen will. Weitere Aufgabe der Ältesten, was ja eigentlich damit im Zusammenhang steht, ist das Aufrichten und Durchsetzen der Ordnungen Gottes. Hatte das vorhin schon angerissen, dass Entscheidungen fallen, wo man fragt, gefällt das jetzt Jesus? Ist das in seinem Sinne? Freut er sich jetzt, wenn wir das so entscheiden? Die Ordnungen Gottes zu lehren, zu etablieren, bekannt zu machen und aufzurichten und die Menschen zu ermutigen und auch zu ermahnen und zurechtzuweisen, nach den Ordnungen Gottes zu leben, ist die absolute Pflicht der Ältesten. Es gibt Ordnungen im Hause Gottes und die Ältesten müssen diese etablieren. Dafür sind sie vor dem Herrn verantwortlich. Wenn ich jetzt sage, Ordnungen im Hause Gottes, meine ich jetzt nicht die Gottesdienstordnung. Oder wer die Epistel liest und die Kollekte zählt. Es gibt Ordnungen im Hause Gottes. Das Neue Testament ist ganz klar, wer in eine Gemeinde gehört und wer nicht. Das Wort Gottes ist ganz klar, was sexuelle Reinheit angeht, was Unzucht angeht, wie wir mit Geld umgehen, wie wir arbeiten. Es sind sehr viele Dinge sehr klar beschrieben. Und in all den Dingen, wo die Bibel klar sagt, wie wir leben sollen, sind die Ältesten die, die diese Dinge lehren und auch aufrichten und Menschen dazu einladen, lasst uns nach diesen Ordnungen leben, weil Gott hat ja Segen versprochen und das ist das, was ihm gefällt. Und die Ältesten sind auch die, die die Leute aus der Gemeinde entfernen, die beschließen, ich will anders leben. Was für einen Frieden hätten wir in den Gemeinden, wenn die Ältesten diese Aufgabe endlich wahrnehmen würden? Und wie viel Stöhnen der echten Gläubigen hätten wir weniger, die darunter leiden, dass in Gemeinden nahezu alles geht. Es gibt inzwischen Gemeinden, da kannst du wirklich alles machen. Es gibt kein Tabu mehr. Ich habe vor kurzem eine Mail bekommen von jemand mit einem kurzen Abschnitt, eine Beschreibung einer Gemeinde, wo die Person hingeht. Da war geschrieben, dass wohl weit über 10 oder 15 Ehescheidungen stattgefunden haben, 26 Scheidungskinder in der Gemeinde sind, eine anstehende Geschlechtsumwandlung und vor wenigen Wochen der Pastor sich als schwul geoutet hat. Ich hatte diesen Auszug unseren Leitern hier in der Gemeinde als E-Mail weitergeschickt, weil es, glaube ich, gut ist, dass wir immer mal so ein bisschen ein Feedback haben, was so um uns herum geschieht. Und ich war dann mit einem Leiter von uns unterwegs nach Norddeutschland vor 2 Wochen. Und da dachte echt, das war irgendein finsterer Scherz von mir. Da wollte nicht glauben, dass das E-Mail echt war. Er sagt, du hast dort irgendwie wieder eine Schulde steigen lassen. Ich sage, nein, das habe ich rauskopiert und hier eingefügt. Da habe ich nicht einen Buchstabe verändert. Das ist leider wahr. Älteste haben die Verantwortung, so etwas zu verbieten. Es ist absolut ausgeschlossen, dass solche Dinge stattfinden können mitten in der Gemeinde. Das verunehrt das Reich Gottes. Das ruiniert Jesu Ruf hier auf Erden. Es beleidigt seine Majestät. Viele Christen haben so ein völlig verkehrtes Verständnis von Freiheit. Freiheit in der Schrift bedeutet, durch das Opfer von Jesus, durch sein Überwinden am Kreuz, sind wir befreit, unter der Herrschaft und den Zwängen der Sünde zu leben. Wir sind jetzt frei, wir sind jetzt erst fähig, wir sind durch Jesus erst in die Lage versetzt, jetzt so zu leben, wie es ihm gefällt. Das ist die Freiheit, von der die Bibel spricht. Die Freiheit, wir können machen, was wir wollen, ist nirgendwo in der Bibel. Hat mit Jüngersein überhaupt nichts zu tun. Die Schriftstelle, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, meint, ein Mensch, der nicht erlöst ist, lebt unter der Herrschaft des Teufels und ist damit unter der Herrschaft der Sünde. Ein unerlöster Mensch kann gar nicht anders als sündigen. Und selbst wenn er sich dagegen stemmt, hat er keine Kraft. Die Sünde ist stärker, weil der Teufel ist stärker als ein Mensch, um ein Vielfaches. Und Jesus kam und hat diese Mächte bezwungen, und wenn wir von Neuem geboren sind, leben wir nicht mehr unter dieser Herrschaft. Das heißt, wir sind jetzt frei, so zu leben, wie es ihm gefällt. Das ist die Freiheit, die Jesus uns anbietet. Und nicht diese Freiheit, wie das manchmal verstanden wird. Jetzt kann ich machen, was ich will. Und wir haben ja Gnade. Und wir leben ja nicht mehr nach Gesetz. Und irgendwie kann ich mir da alles leisten oder alles erlauben. Das ist ein Grund, warum man in Gemeinden Unverschämtheiten erlebt, die im säkularen Bereich so gut wie nicht vorkommen oder niemand dulden würde. Also nur ein paar Schlagwörter, wo Ordnungen Gottes aufgerichtet sein sollen. Leben als Jünger, Herzenshaltungen, Umgang mit Geld, Umgang mit Sünde, wie wir arbeiten, wie wir Freizeit verbringen, Reinheit, Sexualität, Partnerschaft, Wie kommen Geschwister in Dienste und so weiter. Also, dass das eindeutig ist. In all den Bereichen, wo die Bibel sehr klar ist, wo das Neue Testament uns klare Anweisungen gibt, haben die Ältesten die Aufgabe, sicherzustellen, dass das bekannt ist, müssen darüber lernen und die Leute in der Gemeinde sollen dementsprechend leben. In all den Bereichen, wo die Bibel sich nicht eindeutig äußert, ist es unsere ureigene Entscheidung, Dinge zu tun oder zu lassen, wie wir das wollen. Hier haben wir das andere Extrem, oder lass uns das von der anderen Seite anschauen. Es ist ein Zeichen für Religiosität, dass Personen, die religiös sind, in den Bereichen, wo die Bibel ganz klare Aussagen macht, sich die Freiheit herausnehmen, anders zu leben. Und der Meinung sind, bei ihnen ist das anders. Sie haben da irgendwie einen Sonderstatus. Und gleichzeitig in den Dingen, die die Bibel nicht ganz klar vorschreibt, wo Gott uns unsere Entscheidung überlässt, wo wir entscheiden sollen und dürfen und können, dort dreimal am Tag einen Herrn fragt, was er machen soll. Das ist ein Zeichen für Religiosität. Und das geht ganz oft zusammen. Das sind grundsätzliche Dinge total verkehrt, wo man also zig Bibelstellen sofort aufschlagen kann, dass es so falsch ist. Und in anderen Bereichen, ob du VW oder Opel oder Mercedes fährst, ist deine Entscheidung. Schoko oder Vanille, deine Entscheidung. Da wird gebetet und der Herr redet den ganzen Tag angeblich, was wir da machen sollen. Dieses, ja, ich muss beten, ob ich die Arbeit annehme. Ich muss jetzt beten, ob ich umziehe. Ich muss jetzt beten, wo ich hinziehe. Jetzt habe ich mir eine Wohnung angeguckt, die finde ich zwar schön, aber der Herr hat mir noch nicht gesagt, ob ich die nehmen soll. Das ist extrem unreif und ihr Lieben, Gott wird eure Entscheidungen nicht fällen, sondern ihr entscheidet, weil wir sind nicht Roboter oder Maschinen oder Marionetten. Gott wollte uns als Gegenüber und da in der Bibel nirgendwo steht, ob du in einem Haus oder in einer Mietwohnung oder im ersten oder im zwölften Stock wohnen sollst, entscheidest du. Und Gott wird in jedem Falle mit dir sein. Also die Ältesten haben auch nur in den Bereichen das Recht, in das Leben der Leute hineinzusprechen, wo die Bibel sich ganz klar äußert. Bereiche, wo die Bibel keine Vorgaben gibt, hat ein Ältester nicht das Recht, in das Leben der Menschen zu reden. Also in Russland ist das zum Beispiel eine krasse Idee. Da gibt es wirklich die Sichtweise, dass Pastoren bei Leuten in ihrer Gemeinde irgendwie reinreden, wie viel die Kinder bekommen. Und die Bibel sagt das nicht und schreibt das nicht vor. Das ist die Entscheidung des Ehepaars, wie viel sie Kinder haben möchten. Und dann kommt die Idee auf, ja, das ist ja alles dem Herrn vorgegriffen, wenn wir verhüten und wir wollen nur, wie der Herr das alles lenkt. Und dann kommt das 12., 14. Kind und es ist totales Chaos, es reicht finanziell nicht, es reicht der Platz nicht, aber der Herr, der steuert das alles vom Himmel. Alle Umstände sind total unpassend. Und alles ist total krass und die Zustände sind schlimm. Und es kommt ein Kind nach dem anderen, aber der Herr, wir wollen ja dem Herrn da nicht. Nirgendwo steht in der Bibel, ein Gläubiger hat so und so viele Kinder zu haben. Oder ein gläubiges Ehepaar. Das ist unsere Entscheidung. Also in solche Bereiche darf auch eine Leitung nicht hineinreden. Was anderes ist es, wenn jemand kommt und fragt, kannst du mir mal einen Rat geben? Ich will mir hier Auto kaufen, ich habe keine Ahnung. Denkst du, das passt oder das passt nicht? Keine Frage. Aber ein Ältestenteam hat nicht das Recht, irgendwie in dieser Richtung Leuten was vorzuschreiben oder da ins Leben zu sprechen. Aber Älteste haben die Pflicht, in das Leben der Leute zu sprechen, wo die Bibel klare Vorgaben gibt, damit das ganze Haus Gottes so gebaut wird, wie es dem Herrn gefällt. Das Ziel ist, Epheser 2,22, dass wir eine Behausung Gottes im Geist sind, dass der Herr hier unter uns wohnen kann. Und deshalb muss die Wohnung so eingerichtet sein, wie er es will. Also der ganze Bereich ermahnen, zurechtweisen, konfrontieren oder was man auch immer für Wörter da nehmen will, dort ist die Trennung. Dort, wo die Bibel klar ist, wie die Dinge zu sein haben, haben die Ältesten das Recht und die Pflicht. Und dort, wo die Bibel Spielraum gibt, entscheiden wir selbst. Und egal wie wir entscheiden, der Herr wird mit uns sein. Und ob wir da Mercedes fahren oder Brot holen. Ja, bei Brot holen muss er wahrscheinlich ein bisschen mehr mit uns sein, aber... Der ganze Bereich ermahnen und konfrontieren, da gibt es mehrere Aufforderungen in der Schrift. Titus 1,9 hatte ich vorhin gelesen, der an dem der Lehrer gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. 2. Timotheus 4,2, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Titus 1,13 geht noch ein Stück weiter. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Und zwar nicht mit dem Ziel, damit die Ältesten am Ende recht haben, sondern damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Erster Timotheus 4,13, bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen. Hebräer 13,22, ich bitte euch, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Sprüche 15,5, ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters, wer aber die Zurechtweisung beachtet, ist klug. Also anders ausgedrückt, wer Zurechtweisung ablehnt, ist dumm. Sprüche 12,1, wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis, und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Sprüche 29,15, Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Also wenn die Älteste diese Aufgabe vernachlässigen, zu ermahnen und zu konfrontieren, was keine angenehme Aufgabe ist, was mit viel Leid verbunden ist, mit viel Kränkung auch, wenn sie diese Aufgabe vernachlässigen, wird der Teufel in der Gemeinde Einfluss gewinnen. Wird der Teufel seine Festungen bauen können. Also an den Schriftstellen sehen wir, Ermahnung und Zurechtweisung ist biblisch, auch wenn das in unser humanistisches Gesellschaftsding überhaupt nicht mal reinpasst und irgendwie vom Klang her schon wie aus dem Mittelalter scheint. Es ist biblisch und es ist absolut wichtig und notwendig, damit sie im Glauben gesund seien. Von daher ist Menschenfurcht oder Menschengefälligkeit ein großer Feind jeder geistlichen Leitung. Die Bibel sagt, Menschenfurcht stellt eine Falle. Und das ist wirklich wahr. Das steht in Sprüche 29, Vers 25. Sprüche 28, 23, wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Also wenn wir in einer biblischen Gemeinde sind, dann heißt es, es ist nicht mal unsere Privatsache, ob wir nach den Maßstäben Gottes leben oder nicht. Wir können nicht sagen, das ist meine private Sache, das ist mein Problem, das geht dich nichts an. Das ist einer biblischen Gemeinde nicht möglich. Dann möchte ich noch ein paar Worte sagen zur geistlichen Einheit im Ältestenteam, was wir auch wieder anwenden können auf jedes andere Leitungsteam. Wir leben im neuen Bund und der Heilige Geist ist ausgegossen und das bedeutet, dass jeder von uns einen Teil des Ganzen hat. Jeder von uns hat einen Teil des ganzen Bildes und das hat Gott so gewollt, damit wir einander auch brauchen, damit wir einander dienen, damit wir einander zusammenwachsen. Und das bedeutet in einem Leitungsteam, dass jeder, der beteiligt ist, dem Ding gestorben ist, seine Meinung um jeden Preis durchzusetzen. Geistliche Einheit im Ältestenteam ist also nicht ein sich anstrengen und lange Wege diskutieren, um irgendwann den gemeinsamen Nenner zu finden, oder wie es auch in so kirchlichen Kreisen immer häufiger so verwendet wird, dass man so den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht. Dass man sich dann am Ende irgendwie noch einigt, dass es doch irgendwie um Jesus geht. Da kann dann keiner mehr oder fast keiner mehr was dagegen sagen. Hauptsache es geht um Jesus, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Darum geht es nicht. Echte geistliche Einheit ist was anderes. Jeder ist seinen eigenen Ambitionen und Wünschen und Zielen, all diesen selbstsüchtigen Ding, sich selber irgendwo hinzubringen oder was für sich zu haben in dem Ganzen, gestorben und sorgt dafür, da permanent das Ding ans Kreuz zu bringen, wenn denn solche Sachen hochkommen. Und dann ist der Weg frei, dass tatsächlich der Heilige Geist regieren kann. Und ich glaube, es ist auch die einzige Möglichkeit, wie der Heilige Geist eine Gemeinde regieren kann, durch ein Ältestenteam. Weil damit der Schutz für das Team selber da ist, dass nicht aus selbstsüchtigen Motiven oder anderen Motiven heraus Dinge getan oder entschieden werden. Also die Voraussetzung von jedem Beteiligten ist, dem eigenen ehrgeizigen Zielen oder Ambitionen gestorben zu sein. Und wenn solche Sachen anklopfen und irgendwie groß werden wollen, dass man das unters Kreuz bringt und wie die Bibel uns dazu auffordert, solche Dinge tötet. Kolosserbrief steht, tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Das ist die Voraussetzung für Leitungsteam im Reich Gottes. Jeder im Team hat seinen eigenen Willen niedergelegt. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Es geht um Jesus und das in allen Fragen und Belangen. Es geht um den Willen des Vaters. Und so kommt geistliche Einheit, weil der Heilige Geist hat zu allen Themen eine Meinung. Und wenn alle ihre eigene Meinung hingelegt haben, sind sie frei, die Meinung des Heiligen Geistes zu empfangen. Und damit werden Entscheidungen im Ältestenteam immer einstimmig getroffen. Es gibt nicht das demokratische Abstimmen, es geht nicht um Mehrheiten. Das ist fast immer, wenn ich irgendwo über Leiterschaft lehre, fast immer die Frage, ja, du hast erzählt, ihr seid vier Älteste. Ja, was ist, wenn ihr jetzt über irgendeine Sache euch nicht einig seid und es steht 2-2? Was macht ihr dann? Da kannst du die Uhr danach stellen, dass diese Frage kommt. Manchmal musst du da schon lachen. Irgendwann kommt diese Frage. Man hat ja oft auch mit Leuten zu tun, die über Jahre auch Gemeinde bauen und die das bis zur Genüge kennen. Und einmal habe ich das auch so angeleitet und habe gefragt, was hättet ihr denn für eine Lösung für das Problem? Und dann kommen die Ideen, ungerottete Zahl von Ältesten. Dann kommst du nie in die 2-2-Position. Dann hast du nie Patt. Dann gibt es immer eine Mehrheit. Na? Und irgendwie scheint das so weit weg zu sein. Oder oftmals, wenn ich versuche zu erklären, dass das also nicht nur Theorie ist, sondern wirklich möglich ist, habe ich oftmals das Gefühl, mir fehlen 98% Worte für das, was ich da erklären will. Ganz oft. Ich hab mir solche Mühe gegeben, weil ja immer die Frage ist, ja, das sehe ich in meiner Bibel auch, ja, kann ich alles sehen. Aber in der Praxis, wenn es zum Treffen kommt, funktioniert das doch nicht. Und da habe ich schon dies und das und jenes erlebt. Wie soll denn das gehen? Also das ist der Schlüssel. Jeder hat seinen eigenen inneren Ich bin, der ich bin, niedergelegt. Das ist der Schlüssel. Jeder ist gestorben. Und dann muss man sich gegenseitig manchmal erinnern, dass man wieder stirbt. Und dann ist der Weg frei, dass der Heilige Geist sagen kann, was er will. Und das ist tatsächlich möglich. Und ich will das zur Ehre Gottes bezeugen, über viele Jahre erleben wir, dass das möglich ist. Also ein Ältestenteam funktioniert nur, wenn alle im Geist leben und beständig ihr Fleisch kreuzigen. Das ist die Kurzdefinition von meiner Erklärung jetzt. Und dieses im Geist leben meint nicht, dass wir uns begrüßen, Shalom. Ja? Im Geist leben ist ganz handfest zum Anfassen. Nämlich, es geht um irgendeine Sache und in dir steigt was auf, aber eigentlich wollte ich das so. Halt, was ich will, ist er zweitens. Was gefällt dem Herrn? Und das Schöne an einem Team ist, wenn schon einer da irgendwie gerade mal nicht das klar blickt, es sind wenigstens 1-2 andere da, die es klar blicken. Und dann hat man sich gegenseitig und das passt. Und das ist wunderbar. Also es hat überhaupt nichts zu tun mit lange diskutieren oder den kleinsten gemeinsamen Nenner finden oder über Sachen abstimmen. Es hat damit gar nichts zu tun. Es ist einfach das Leben im Geist und das Fleisch beständig kreuzigen. Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das ist der Kern der Sache. Wir hatten ja vorhin auch gelesen, wer ein Ältestenamt begehrt ein schönes Amt. Es ist absolut legitim und richtig im Reich Gottes, in Leitung zu streben oder in Leitung kommen zu wollen. Das ist absolut in Ordnung und korrekt. Die Bibel sagt nicht, dass sowas verwerflich oder falsch ist. Aber der Weg dahin ist völlig anders, wie man in der Welt in Leitungspositionen kommt. Und die Voraussetzung ist in diesem Satz komprimiert, sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Und Kreuz auf sich nehmen meint, das Ego, das Ich, was so gerne den Ton angeben will, was so gerne schnell beleidigt ist, was nachträgt, was nicht vergeben will, das kontinuierlich zurückpfeifen und kreuzigen. Das bedeutet, das Kreuz auf sich nehmen. Es hat nichts damit zu tun, schlimme Krankheiten zu bejahen, die man jetzt daher auflädt. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Also Ältestenteam ist keine Demokratie, hat nichts mit Mehrheitsentscheidungen zu tun, sondern es wird einstimmig entschieden, wie der Heilige Geist es will. Und das geht nur übernatürlich. Und in Abhängigkeit natürlich von ihm. Nochmal eine abschließende Schriftstelle. Es geht also bei biblischer Leitung um Charakter und um Haltung. Das ganze Kreuz auf sich nehmen, eigene Ambitionen hinlegen, Charakter und Haltung. Und Paulus sagt, Philipper 3,7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Paulus war ein Schriftgelehrter, war unterrichtet von Gamaliel, einer der anerkanntesten Schriftgelehrten und Pharisäer seiner Zeit, hatte eine sehr hohe Bildung, war absolut bewandert und gebildet in den 5 Büchern Mose und den Propheten. Also er war im Verstand ganz oben, war bewandert, unterrichtet, unterwiesen. Und er sagt, um die Erkenntnis Christi willen erachte ich das alles für gering. Das ist alles absolut wertlos im Vergleich dazu, Christus zu erkennen. Also ein Ältestenteam, habe ich mal hier aufgeschrieben, ist eine göttliche Erfindung und Anweisung voller Weisheit und Gnade. Und es ist die allerbeste Form, eine Gemeinde zu leiten. Ganz kurz am Schluss. Älteste werden eingesetzt vom Heiligen Geist durch apostolischen Dienst. Das ist letzten Endes die Konsistenz aus verschiedenen Schriftstellen. Paulus sagt ja, die Schriftstelle, die wir vorhin hatten, Apostelgeschichte 20:28, in die der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Und dann haben wir Titus 1:5, wo er an Titus schreibt, damit du, was noch mangelt, in Ordnung bringen und jeder Stadt Älteste einsetzen sollst. Also die Initialzündung, die Initiative kommt vom Himmel. Apostolischer Dienst sieht die Berufung auf Menschen zum Ältesten, kennt diese Leute, steht in Beziehung mit den Leuten, kann nachprüfen, erfüllt diese Person die Anforderungen, die gestellt sind. Ist das gegeben, nicht jähzornig, nicht selbstsüchtig, nicht dem Weiner geben, eigene Familie gut vorstehen und so weiter. Und sowas auch beschrieben und setzt dann Älteste ein, aber die Initiative dafür kommt vom Himmel, kommt vom Heiligen Geist. Und natürlich wissen die Personen auch selber, dass sie in dieser Richtung eine Berufung haben. Apostelgeschichte 14, 23, als sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten. Und das Sie bezieht sich hier auf die Apostel. Also Älteste werden nicht von der Gemeinde gewählt. Das ist leider in verschiedenen Denominationen die gängige Praxis. Und da geht das Gerangel schon los, wer kommt auf den Wollzettel überhaupt drauf? Und ich habe vor kurzem erst ein Telefonat gehabt, wo dann die zwei Parteien in der Gemeinde die anderen wie die Verrückten angerufen haben und gesagt haben, wer das Kreuz nur kriegen soll, wer nicht, damit eine bestimmte Person in das Ältestenteam kommt, eine andere eben nicht. Das ist alles weit weg von Reich Gottes, das ist weit weg von dem, was die Bibel sagt. Also die Ältesten werden nicht von der Gemeinde gewählt mit Stimmzettel. Und Älteste ernennen sich auch nicht selbst, auch nicht aufgrund einer theologischen Ausbildung oder aufgrund einer Prophetie oder aus was weiß ich was vergründen. Niemand in der Apostelgeschichte könnte sich hinstellen und sagen, also ich wollte es euch nur sagen, ich bin jetzt euer Chef. Ausgeschlossen. Und ein Ältestenamt wird nicht vererbt. Also mein Sohn wird nicht automatisch ja Ältester, weil ich das war. Sondern das kann nur funktionieren, wenn er diese Berufung vom Herrn hat, vom Heiligen Geist die Initiative ausgeht und er durch apostolischen Dienst eingesetzt wurde. Dann ja, aber aufgrund, dass er mein Sohn ist, wurde er kein Ältester. Das soll es dazu genügen. Die Qualifikation für Leitung im Reich Gottes beginnt in der Regel viele, viele, viele Jahre früher, als dann der Punkt kommt, wo der Herr uns auch mehr Verantwortung gibt. Ich würde schätzen, dass Gott begonnen hat, bei Frank und bei mir, Mitte der 80er Jahre. Und da waren verschiedene Stationen, wo Gott sehen wollte, wo unser Herz ist. Und das ist zwar nicht so populär, aber ich sehe das als die ultimativ wichtige Eigenschaft überhaupt für Verantwortung im Reich Gottes, ob wir treu sein können. Es geht ganz sehr um Treue, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was ist mein Ruf, was ist meine Aufgabe, ich würde gerne mal eine Hausgruppe leiten, ich will mal ein Ältester werden, ich will mal in einem Reisedienst, ich will das Evangelium verkünden, ich will mich mal das, ich will mal dies, ich würde mal jenes. Es ist sinnvoll, sich da Gedanken zu machen. Es ist sinnvoll, sich zu überlegen, was will ich im Reich Gottes tun? Ich kann mir vorstellen, vollzeitlich zu dienen, mal meinen Beruf völlig aufzugeben. Es ist sinnvoll, sich solche Gedanken zu machen. Aber der Weg dahin hat ganz, ganz viel mit Treue zu tun. Gott wollte sehen, irgendwann Mitte der 80er Jahre, ob wir treu sind. Ich kann mich immer noch, es ist mir so eindrücklich, wir hatten damals im Rahmen der lutherischen Kirche so ein altes Gebäude und da war so ein Raum, der als Jugendraum genutzt wurde und Posaunenchorprobe und so weiter. Und da war schon nicht so schön. Also waren noch so geölte Holzdielen, wie man es früher aus den Klassenzimmern kannte. Und so gemalt Außenwandhäuser, wo dann über dem Heizding so eine schwarze Wand wird. Und das war nicht sehr schön, der Raum. Und ich erinnere mich, wir haben jahrelang da drinnen gestanden, haben versucht, diesen Raum zu tapezieren. Wir haben unsere ersten Erfahrungen gesammelt, Raufasertapete an die Decke zu bringen, sodass die oben bleibt. Das hat mir so eingegraben, sehe ich heute noch vor mir einen Film ablaufen, Frank auf der Leiter und ich mit dem Besen, so eine lange Bahn Raufasertapete irgendwie da oben dann zu pappen. Heute weiß ich, das sind alles Bausteine gewesen für das, was wir heute tun. Da hat uns niemand gesehen, es hat auch niemand interessiert. Ich kann mich erinnern, wir haben lange Diskussionen führen müssen und Anträge an den Kirchenvorstand. Wir wollen mal mit unserer jungen Gemeinde eine Silvesterfeier machen. Und da würden wir gerne was Warmes essen. Was bedeutet, wir brauchen einen Herd. Und dann haben wir angeboten, wir verlegen selber die Gasleitung. Äußerst anstrengend damals, verzinktes Rohr, Gewinde schneiden, schwarz, alles sehr viel Arbeit. Wir organisieren den Gasherd. Wir machen alles. Es kostet nichts und wir machen alles. Da vergingen Monate, bis das mal im Kirchenvorstand besprochen werden konnte. Und bis die Genehmigung erteilt wurde, ihr dürft. Dann standen wir dort und haben den Gasherd hineingebastelt, um zu einer Silvesterfeier da ein paar Schaschliks braten zu können. Dann haben wir vor dieser Silvesterfeier Tonnen von Lebensmitteln eingekauft und haben da weit über 100 Schaschliks aufgefädelt. Das war der Beginn für unser Ältestensein. Treue im Reich Gottes ist enorm wichtig, ob wir dorthin kommen, wo Gott uns hinhaben will. Die ganze Art, wie wir Dinge tun, ob das noch schnell mit abgedrückt wird oder ob die kleine Aufgabe, die ich habe, für mich so ist, dass ich sage, die mache ich so gut ich nur irgend kann. Wenn ich zur Aufgabe habe, dieses Urinal zu putzen, dann sorge ich dafür, dass dieses Urinal das sauberste ist auf der ganzen Welt. Wenn die Haltung nicht da ist, kann es sein, wir haben eine Berufung, aber wir werden sie nie erreichen. Weil die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt und nicht umgekehrt. Wir hatten Auseinandersetzungen mit Leuten, die absolut die Überzeugung hatten, ich beginne ganz oben. Und im Reich Gottes beginnt eben niemand ganz oben. Also das ist ein wichtiger Baustein und das kann man sehen, zum Beispiel an König David. Wo hat sein Königsein begonnen? Als Hirte auf dem Feld. Dort wollte Gott sehen, ist David mir treu, ist das ein Anbeter, wo hat er sein Herz? Und er hat auf dem Feld Gott angebetet und niemand hat ihn gesehen oder gehört. Und das waren Jahre. Also seid ermutigt, nach eurer Berufung, euren Aufgabenreich Gottes zu suchen und zu forschen und seid treu in dem, was jetzt im Moment zu tun ist. Aber wenn der Herr sieht, dass wir das so nebenbei abdrücken und so ein bisschen, ja gut, ach ja, ist verkehrt, du machst da nicht. Manchmal habe ich selbst bei uns den Eindruck, dass Dinge oder Aufgaben, die in der Gemeinde getan werden, irgendwo an 47. Stelle stehen, von der Ausführungsqualität her. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun oder weil mich das irgendwie nicht erfreut, sondern hier geht es um das Reich Gottes. Und vor Jahren fing Gott da an, nachzuschauen, sind wir treu, ist uns das wichtig und was sind wir denn da bereit einzusetzen oder zu geben. Wir hatten auch in der Zeit, wo wir da in dem Raum gekämpft haben, bei der Raufwassertapete, hätten wir auch im Bad sein können. Oder Freizeit. Und das will Gott sehen. Also so braucht es zum einen, wir finden heraus, wozu hat der Herr uns berufen. Und jeder von uns hat eine Berufung, in irgendeiner Weise, dass Menschen gesegnet werden. Jeder von uns. Und es ist unsere Aufgabe, danach zu forschen und danach zu suchen. Und es ist absolut legitim und in Ordnung, auch nach Verantwortung im Reich Gottes zu streben. Wer ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein schönes Werk. Da steht nicht, wer ein Ältestenamt begehrt, da soll sich schämen. Aber der Weg dahin hat ganz viel mit Treue zu tun und mit Veränderungen und mit Herzensformung und mit Abwarten können, so wie wir das bei David sehen. Und dann kommt der Punkt, wo er an den Königshof gerufen wurde, um Lieder zu spielen, dass es Saul irgendwie bei seinen dämonischen Attacken besser ging. Und dann kommt eine Zeit, da ist er wieder zurück zu den Schafen. Und dann wurde er als König gesalbt und dann wurde er verfolgt. Und David ist ausgerissen vor Saul und hat sich davor gehütet, Saul umzubringen, weil David wusste, dass das falsch wäre. David hat sich davor gehütet, sich selber den Platz an sich zu reißen, der ihm versprochen war und wozu er schon gesalbt war. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns nicht selber in Positionen bringen. David wurde gerufen von jemand anders und du kannst dich darauf verlassen. Gott wird dafür sorgen, du wirst gerufen werden. Dafür sorgt Gott. Da musst du nicht Ausschau halten, ob da die Menschen in der Nähe sind, die dich da sehen. Gott wird dafür sorgen. Wenn du dein Herz bei ihm hast, wird es so sein. Das kann auch keine Gemeindeleitung verhindern. Gott wird das tun. Aber der Schlüssel in diesen Dingen ist Treue und ist die Frage, was darf mich denn das kosten? Und ich denke, das ist auch irgendwie einleuchtend für uns oder logisch. Wenn in uns so die Haltung ist, ja, also viel Zeit darf ich das nicht kosten, weil ich habe noch das und das zu erledigen und das ist mir auch wichtig und also dann muss ich meinen Rasen und was weiß ich. Und wenn das alles erledigt ist, ja, dann würde ich schon mal eine halbe Stunde investieren. Warum sollte Gott dich da mächtig in Form bringen? Wir sollten dann nicht mal mit so einer Haltung auf Arbeit gehen, geschweige denn im Reich Gottes Dinge tun. Ja, also seid ermutigt, nach vorne zu denken und das überhaupt in euren Gedanken einzubeziehen. Herr, was möchtest du durch mich tun? Wo ist mein Platz? Angenommen, du bist berufen zu lernen, dann wird es nicht damit beginnen, dass du vor 500 Leuten stehst und lehrst, sondern das fängt damit an, dass da plötzlich Zusammenhänge im Wort klar werden und du beginnst, dir Notizen zu machen. Und das vielleicht über Jahre. Und irgendwann kommt der Tag, wo das startet, und dann bist du schon vorbereitet. Dann hast du schon einen Fundus, aus dem du dann Dinge nehmen kannst. Zum Beispiel. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege, die Gott da geht. Und wo Gott dich gebrauchen will. Und ich denke, dass dazu diese Grundprinzipien für Leiterschaft auch irgendwie Sinn machen und wichtig sind. Weil ich glaube, dass Jesus seine Gemeinde baut, auch hier mit uns und durch uns. Und dass viele von euch mehr Verantwortung übernehmen werden. Es kann gar nicht anders. So, dann denke ich bis hierher heute Abend.